Wir sind ja im Jakobusbrief und wir haben in der Anfangsphase, als wir so die Grundthemen von Jakobus uns angesehen haben, haben wir ja gesehen, dass das Grundthema eben dieses Jakobus 2 ab Vers 14 war, wo es heißt, Glaube wirkt Werke. Und es gibt drei große Blöcke im Jakobusbrief, wo er besonderer Akzent drauf legt, eben dass Glaube Werke wirkt. Er redet dann vor allem von der Zunge, auch ein ganz großer Block. Und er redet dann nochmals ein großer Block über das geteilte und ungeteilte Herz. Aber wir möchten jetzt trotzdem noch einmal, weil es ja nur am Anfang punktuell gestreift wurde, in dieses Phänomen hineingehen, dass Glaube Werke wirkt. Aber von der anderen Seite. Wir möchten vor allem das von der Seite des Glaubens aus betrachten. Und ich denke, dass hier ein wichtiger Punkt ist. Wir haben gestern Abend ja dieses Phänomen gesehen, das wir ja nicht fühlen, nicht wissen oft, dass eben der Herr Jesus in der Sekunde, als die Wiedergeburt geschah und der Heilige Geist in unsere Herzen einzog, dass er dieses Paket, ich nenne es Paket, installiert hat, wo unter anderem ja diese ganze Kraftwirkung ja drin sind, auch diese Kontrolle. Und der Glaube ist letztendlich der Öffner der Tür. Durch den Glaube öffne ich im Herr Jesus die Tür. Weil ich kann ja von mir aus dieses Paket nicht auslösen. Ich habe da keine Möglichkeit. Sondern der Herr Jesus tut es. Und in dem Moment, wie ich im Glaube dem zustimme und mein Herz im Glaube erhebe, öffne ich ihm die Tür. Und dann kann er diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes in mir wirksam werden lassen. Und darum ist es so wichtig, auch zu verstehen, dass genau dieser Glaube, der auch die Tür für diese Kraftwirkung eröffnet, so dass ich dann frei werde von meinen Bindungen, dass auch dieser selbe Glaube es ist, der die Werke auslöst. Und jetzt muss man natürlich etwas bedenken. Wir denken ja menschlich. Wir arbeiten oft im Beruf und dort ist man gewöhnt, dass man tut. Aber in der Heiligen Schrift gibt es zwei Dinge, die ganz wesentlich sind. Einmal, was Gott tut oder viel besser, was er getan hat. Und das ist etwas, das für mich ganz wichtig war, was mir der Herr erst offenbaren musste. Es steht in Offenbarung 13, Vers 8, dass das Opfer Jesu und sein Blut außerhalb von Zeit und Raum war. Er sagt, das Opfer ist geschehen seit Grundlegung der Welt. In Wirklichkeit ist es geschehen 33 nach Christus. Aber die Bibel sagt, es war seit Grundlegung der Welt. Das heißt, das Opfer ist außerhalb von Zeit und Raum geschehen, in einer gigantischen Art und Weise, die unvorstellbar ist. Und von daher haben wir die Tatsache dieses vollkommenen Opfers, wo alles völlig perfekt ist. Und jetzt ist nur noch unsere Reaktion gewollt, nicht mehr unser fleischliches Tun, sondern nur noch das Reagieren drauf. Und das Reagieren drauf können wir durch den Heiligen Geist, durch den Geist des Glaubens, den wir haben. Aber die Bibel sagt etwas, und das ist ganz wichtig, dass man hier nicht in Werksgerechtigkeit oder in eine, ich sage mal, Aktivität verfällt. Sie sagt in Hebräer 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Damit sagt die Bibel ganz klar, auch der Glaube in mir beginnt und wirkt, ist der Herr Jesus. Und wenn man auch Werke sagt, das ist immer etwas Gefährliches, weil der Mensch mit Werke immer Vorstellungen verbindet. Aber in Johannes 6, Vers 29, und schon im Vers vorher, da sagt er die Juden, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und das war natürlich gut gedacht nach dem mosaischen Gesetz. Und so denkt oft der normale Gläubige auch. Aber jetzt sagt der Herr Jesus etwas Schockierendes. Man rechnet mit dem ja nicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, der ihn gesandt hat. Das heißt, das wahre Werk Gottes und auch das, was wir letztendlich mit den Werken zu tun haben, ist im Endeffekt das, was wir glauben. Und ich lese uns jetzt nochmal unsere Jakobusstelle. Und wir müssen das dann untersuchen, dass wir nicht auf falsche Fährte kommen. Das Telegrammstilartige, Glaube wirkt Werke, das ist richtig, das ist uneingeschränkt so. Aber wir müssen das untersuchen, dass wir auch sehen, welcher Glaube wirkt diese Werke? Und was tut er? Unter welchen Bedingungen? Wie muss ich reagieren? Das ist eigentlich das Wichtigste. Jakobus 2, Ab 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Natürlich muss man jetzt berücksichtigen, wie ein Jakobus formuliert. Und ich möchte nochmals betonen, wenn man die Wahrheit wissen will, über eine biblische Wahrheit, dann muss man alle Bibelstellen lesen. Weil Gott hat es so gemacht, dass er einen Teil dieser Erklärung an Paulus gab, einen Teil gab er am Jakobus und das Ganze ist eine Einheit. Und jetzt kommt halt dieser Telegrammstil, er sagt es ja relativ abrupt, Glaube ohne Werke ist tot, aus, dein Glaube taugt nichts, wenn du keine Werke hast. Aber jetzt müssen wir den Glauben uns näher ansehen. Und ich sage es jetzt einmal ungeschützt. Glaube wirkt Werke, sagt hier der Text. Er sagt nicht, tue die Werke im Glauben. Das ist die Falle. Er sagt nicht, tue die Werke im Glauben. So würden wir reagieren, das ist menschlich. Sondern er sagt, Glaube wirkt Werke. Das heißt, mein Akzent, meine Konzentration ist nicht auf die Werke, sondern meine Konzentration ist auf den Glauben. Und dieser Glaube wirkt dann als Automatismus die Werke. Das heißt, meine Aufgabe, meine Herzensstellung, mein Entscheidendes, was auch der Heilige Geist in Johannes 16, 7 bis 14 zeigt, wo er immer wieder sagt, der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt ins Wort Gottes hinein. Aber der Zentralpunkt ist, er verherrlicht Jesus. Das heißt, ich werde durch den Geist Gottes hingeführt zum Herrn Jesus im Glauben. Und wenn das funktioniert, versteht ihr, wenn das in Ordnung ist, löst er automatisch als Wirkung des Heiligen Geistes durch das Paket, das wir gestern gesehen haben, das ja der Heilige Geist in uns schon installiert hat, dann wirken wir durch den Glauben, oder wirke ich falsch, wir lösen diese Werke aus. Das heißt, ich konzentriere mich nie auf die Werke, nie auf das Tun, sondern immer auf Jesus und was er getan hat. Und wenn das stimmt, dann wird er automatisch in meinem Herzen alles das tun, was er sich vorgesetzt hat. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Ich habe es heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft schon gelesen. Ich möchte es nochmals lesen, weil das ist so eine zentrale Aussage der Heiligen Schrift. Die dürfen wir in keinster Weise übersehen. Kolosser 1, ich lese ab 16. Vorher sagt ja die Bibel, dass der Herr Jesus Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, auch der Erstgeborene aller Schöpfung. Und dann heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Gewalten oder Fürstentümer oder Herrschaften. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also es ist einfach ganz wichtig, damit es versteht. Alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles zielt zu ihm hin. Und alles ist möglich geworden, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Das ist die Grundlage, die Rechtsgrundlage vor Gott. Jetzt ist es möglich, jetzt ist es bei mir passiert. Der Herr Jesus zieht in mein Herz ein in der Wiedergeburt und wäscht mich mit seinem Blut völlig rein. Und jetzt ist das Paket da und jetzt habe ich den Geist des Glaubens. Und in dem Moment, wenn ich jetzt im Glauben zum Herrn Jesus gehe und glaubensmäßig ihn praktisch ehre und mit ihm den Weg gehe, dann löst er die Werke automatisch aus. Darf ich es mal ganz ungeschützt sagen? Oft merke ich es gar nicht. Wisst ihr, du merkst oft gar nicht, dass jetzt das ausgelöst wird. Weil er sagt ja selber, das wahre Werk Gottes und die wahren Werke sind, dass du an der Sohn Gottes glaubst. Und Epheser 2, Vers 10 sagt uns ja diese erschütternde Tatsache. Also man muss das einfach sagen, das treibt mir die Schamröte ins Gesicht, wenn du dann als normaler Gläubiger dich selber betrachtest. Und da musst du sagen, wenn Gott das so wunderbar gemacht hat, wie sehr bin ich ein Hindernis, dass das passiert? Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wisst ihr, das ist jetzt das Geheimnis. In dem Paket sind alle Werke drin, die ich als kleiner Mensch von der Sekunde der Wiedergeburt bis zu dem Moment, wenn ich der Herr Jesus von Angesicht zu Angesicht sehe, durch Tod oder Entrückung, das sei egal, aber von der Sekunde der Wiedergeburt bis zu der Begegnung mit ihm, alles, was ich an Werke tun soll, hat Gott in mich hineingelegt. Das ist drin. Er sagt, die sind schon vorher bereitet, jetzt musst du nur darin wandeln. Das heißt, wenn ich jetzt im Glauben die Türe öffne und dem Heiligen Geist freien Raum schaffe, dass er in mir wirken kann, dann werden diese Werke ausgelöst. Dann werde ich darin wandeln, ich werde sie automatisch tun. Wisst ihr, wenn man jetzt sieht, was oft bei uns nicht passiert, dann müssen wir hingehen und uns vom Herrn beugen und sagen, Herr, ich hindere dich, dass du diese Werke in mir auslösen kannst. So ist der Mensch. Ich sage es mal so, wir sind oft ein Hindernis. Nicht ein Hindernis, indem wir zu wenig tun, sondern einfach ein Hindernis, indem wir die Tür nicht aufmachen. Die Tür aufmachen ist keine Arbeit. Das ist keine Anstrengung. Ich muss nur in kindlichem Glauben mich dem Herr Jesus nähern. Ich habe jetzt ein neues Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Vielleicht kann das auch nur der verstehen, bei dem es gerade passiert. Aber vielleicht habt ihr ähnliche Erlebnisse. Ich habe mir angewöhnt, seit meiner Krankheit und vor allem danach, geistlich teilweise andere Haltung einzunehmen. Meine Frau sagt sogar, du bist ein anderer Mensch geworden. Ich nehme einfach am Herr Jesus gegenüber andere Haltung ein. Jetzt passiert plötzlich etwas. Wenn ich eine Tür im Glauben aufgemacht habe, passiert etwas, das jahrelang nicht mehr passiert ist. Wenn wir so ein Lied singen, wie jetzt heute Morgen, dann beginnt der Heilige Geist in mir zu wirken und erhebt mein Herz mit so einem Gesang am Herr Jesus gegenüber. Und das ist jahrelang bei mir wie versandet gewesen. Durch viele Arbeit, durch Kampf im Reich Gottes, durch alles Mögliche. Und es ist mir aufgefallen, sobald ich wieder diese Tür des Glaubens öffne und dem Herr Jesus mich auf der Altar lege, kommen wieder diese Wirkungen. Und als logische Folge müssen jetzt auch die Werke wiederkommen. Jetzt muss Gott wieder die Möglichkeit haben, bei mir das auslösen. Und für das ist der totale Schlüssel der Glaube. Aber der Glaube wirkt Werke. Nicht ich wirke Werke durch den Glauben. Das ist wieder der Mensch. Das heißt, dann würde ich den Glauben benutzen, um die Werke zu tun, die ich tun will. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Du kümmerst dich gar nicht um die Werke. Du kümmerst dich um ihn. Und jetzt kommt Kolosser 2, Vers 6. Und das ist eine der größten Bibelstellen, die ich kenne. Ich habe das jahrelang nicht verstanden, was hier gemeint ist. Eigentlich habe ich es überlesen. Da sagt die Bibel, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Also ich soll eine Haltung einnehmen, letztendlich wie in der Wiedergeburt. Einfach eine kindliche Haltung, so wie ich die Erlösung angenommen habe, so soll ich alles annehmen, was er mir gegeben hat. Und im Korintherbrief sagt er einmal, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns, durch den Willen Gottes. Und jetzt kommen wir zu dem Zentralen. Das heißt, ich gehe im Glauben hin und gebe mich dem Herrn hin. Kindlich im Glauben, das hat nichts mit Werke zu tun. Das ist einfach eine Herzensstellung, wo ich mich im Herr Jesus von ganzem Herzen auf den Altar lege. Und dann passiert etwas. Dann sagt die Bibel, wenn du dich dem Herrn so hingegeben hast, dann gibt er mir letztendlich den Impuls, gibt mir den Befehl, gibt mir letztendlich den Auftrag, mich an die Menschen hinzugeben. Das heißt, ich gehe immer zuerst zu ihm und dann zu den Menschen. Und genauso ist mit dem Werk, ich gehe immer erst zu ihm und dann löst er ein Werk aus. Und dann löst er aus, was ich tun soll. Wisst ihr, und das ist mir klar geworden bei der Vergebung. Beispiel. Sind wir ehrlich, ich habe einen Streit wegen einer Lehrfrage mit meinem Bruder und werde heftig. Und werde vielleicht sogar sehr heftig. Dann ist das normale Bemühen, wenn der Heilige Geist mich straft über diese Sünde, dass ich zu dem Bruder hingehe und sage, Entschuldigung, ich war jetzt zu heftig, vergib mir. Das ist falsch. Ist ja klar, dass es falsch ist. Völlig falsch. Viel fälscher kann man es gar nicht machen. Wisst ihr warum? Die Sünde besteht nicht in erster Linie gegenüber dem Bruder, sondern die Sünde besteht gegenüber Gott. Zuerst muss ich kommen durch Jesu Blut und ich brauche Vergebung der Sünden und dann gehe ich zum Menschen. Ich gehe immer zuerst zu ihm und dann zum Menschen. Sonst bin ich wieder im mosaischen Gesetz. Ich habe es wieder gut gemacht. Kann man Sünde wieder gut machen? Nein. Sondern ich muss zuerst beim Herrn die Reinigung holen durch Jesu Blut und dann gehe ich zu den Menschen. Und so ist mit den Werken, ich gehe zuerst zum Herrn und dann löst er die Werke aus. Ich gebe mich ihm hin und dann schickt er mich an die Arbeit. Wisst ihr, und das bewirkt natürlich etwas, dass dieser biblische Glaube, und Jakobus sagt es halt im Telegrammstil, Glaube wirkt Werke, Ende der Durchsage. Wisst ihr, der macht doch keine Geschichte. Aber Paulus erklärt das ganz minutiös. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn das so ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann bin ich ja völlig abhängig. Dann kann ich ja eigentlich nichts mehr tun. Sondern dann bin ich nur abhängig, was meine Haltung ihm, mir Jesus gegenüber ist und was er durch mich tut. Wisst ihr, dann bin ich nicht mehr der Täter, sondern er tut es durch mich. Und wer hat dann die ganze Ehre? Nicht ich, sondern er. Versteht ihr? Diese Abhängigkeit, alles von ihm, durch ihn, zu ihm, das ist auch für die Werke die Überschrift. Kindlicher Glaube. Glaube heißt ja nur, ich gebe mich ihm hin, ich realisiere das, ich komme zu ihm als Erlöser durch Jesu Blut. Durchs eigene Blut, sein Blut komme ich wieder zu ihm. Und dann löst er das gewaltig aus. Und das heißt natürlich, dass ich dann ein Nichts bin. Dann versteht man Lukas 17, was heißt, wenn ihr alles getan habt, was euch geheißen wurde, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Wisst ihr, und damit bin ich ein Sklave Jesu Christi. Und ich denke, dass gerade bezüglich Hingabe auch bezüglich Werke, auch bezüglich Dienst, in der Regel immer derselbe Fehler gemacht wird. Man geht selber hin und bringt Werke. Man geht selber hin und tut und arbeitet und kämpft, statt dass man hingeht und einfach zuerst alles beiseite schiebt, zum Herr Jesus geht, in kindlichem Glauben, und einfach sich ihm hingibt und wartet, bis er mich sendet. Und wenn er mich dann sendet, dann erwarte ich natürlich auch, und das ist auch Glaube, dass er jetzt alle diese Kraftwirkungen, die er, ja im Epheser 1, 17, haben wir gestern gelesen, 17 bis 19, dass er alle diese Kraftwirkungen bei mir auslöst, dass er Freiheit bei mir auslöst, dass er bei mir auch die Werke, die ich tun soll, wirkt. Wisst ihr, und dann passieren kuriose Dinge. Plötzlich sendet Gott Menschen eine Arbeit. Ich habe ja von dieser Missionarin, von dieser Maria Anne Berger, dieser Schweizerin erzählt. Und die hatte vor Gott praktisch innerlich die Gewissheit, am anderen Ort hat sie der Herr weggeschickt, geh weg. Da war ganz viel Arbeit, wisst ihr, menschlich gesehen, hättest du jetzt sofort hier ein Waisenhaus aufrichten müssen. Und der Herr sagt dir, geh weg. Brutal, oder? Er sagt, geh weg. Nicht der Humanismus, nicht die Not der Kinder. Geh weg. Geh dorthin. Und jetzt ist sie dorthin gegangen und jetzt hat sie einen Boden vorgefunden. Da war ein Boden, da konntest du kein Haus bauen. Da war nichts. Da war alles, ich sag mal so, weicher, unstrukturierter Boden, wie Sand. Da war, konntest du nichts machen. Gell? Und sie hat aber gewusst von Gott her. Sie hat sich ihm hingegeben und sie hat gewusst, er sendet mich. Und sie hat dann gebetet, sie war ja sicher, dass Gott sie hier nicht getäuscht hat. Und dann guckt sie einfach auf den Boden und dann sieht sie zwei Steinchen. Dann sieht sie, die zwei Steinchen sind Granit. Aber alle haben ihr gesagt, aus der Umgebung hier ist sinnlos, kannst aufhören. Und sie im Glauben holt einen kleinen Bauer und sagt, ein alter Mann sagt, grabe mir. Dann fängt der Mann an zu graben. Und in 5 Meter Tiefe findet sie ein wunderbares Granitfundament, wie es besser nicht sein konnte. Und dort ist das Waisenhaus entstanden. Und jetzt kam natürlich der zweite Schritt. Sie hatte ja kein Geld. Sie beschreibt, also wird beschrieben, sie hatte zu dem Zeitpunkt 2 Schweizer Franken in ihrer Tasche. Das muss ich mir vorstellen. Sie sitzt mitten in der Türkei, bei Caesarea, aber fast 3900 Meter hoher Berg, hat hier jetzt plötzlich ein Fundament, sieht, dass alles gehen würde und hat 2 Franken in der Hand. Und dann geht sie hin und beginnt im Glauben zu handeln und plötzlich öffnet Gott alle Schleusen, weil sie hat sich ihm hingegeben, er hat ihr den Auftrag gegeben und jetzt plötzlich wurde das Fundament sichtbar, jetzt hat sich das Geld vermehrt, weil jetzt plötzlich kam das Geld von allen Seiten und nach kurzer Zeit war hier ein riesen Waisenhaus entstanden. Aus nichts. Wisst ihr, und da ist mir klar geworden, was hat die Frau gemacht? Gar nichts, sie hat sich nur hingegeben. Sie hat nur im Glaube gehandelt, hat gewartet, bis er sendet. Und dort, wo alles möglich wäre, wo es menschlich super wäre, schickt sie der Herr weg und sie war gehorsam. Sind wir mal ehrlich, wären wir weggegangen, wenn alles bestens ist? Ich habe den Auftrag an die Weise und es ist alles bestens. Und der Herr sagt, geh weg. Hätten wir das getan? Sie hat es getan. Und hat dann ein gigantisch schönes, großes Waisenhaus für 200 Waisenkinder mit nichts auf die Füße gestellt. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. Der Schlüssel auch für das, dass die Werke ausgelöst werden, ist dieser kindliche Glaube, der sich nach Jesus auf den Altar legt und vertraut, dass er handelt, dass er mich sendet, nicht ich. Jetzt ist das natürlich eine Ohrfeige für unser Selbstbewusstsein und für unser Menschliches. Wisst ihr, da kriegst du keine Ehre, da kriegst du gar nichts, du bist nur ein Sklave. Und was mir natürlich auch im Laufe meines Lebens begegnet ist, manchmal verstehe dich deine eigenen Geschwister nicht und sage, ja, Entschuldigung, wieso bist du so? Ich muss sagen, ich bin Sklave Jesu Christi, ich kann nicht anders. Aber das ist der einzige Weg, das auszulösen. Wisst ihr, jetzt sagt der Jesus etwas, das hat mich tief erschüttert. Ich denke, ihr wisst, was die erste Predigt Jesu war in seinem öffentlichen Wirken. Markus ist das erste Evangelium zeitlich vor Matthäus. Matthäus steht vorne dran, weil es für Israel ist. Aber Markus ist das erste Evangelium zeitlich. Und in Markus 1, Vers 15 kommt die erste Predigt Jesu. Und dort sagt er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, Er sagt jetzt was ganz Einfaches. Er sagt, das Einzige, was du tun musst, dass du diesen biblischen Glaube auslöst, das gilt schon für Errettung, ist Buße. Und Buße heißt nur Gesinnungsänderung. Und das ist jetzt etwas, das man leider in der deutschen Sprache nicht sieht. Und zwar, beide Begriffe stehen in der Gegenwartsform, und zwar in der aktiven Gegenwartsform. Das heißt praktisch, tue dauernd Buße und glaube dauernd an das Evangelium. Das meint er. Damit meint er, du musst dauernd eine Haltung haben der Buße. Und was ist Buße? Buße ist nicht Reue. Buße sind nicht die Tränen. Das kann kommen bei Buße, muss aber nicht. Buße ist griechisch und heißt Metanoia. Meta heißt nur mit. Nous ist die Gesinnung, die Einstellung. Das heißt, ich schalte einfach meine Einstellung mit der von Gott gleich. Das heißt zu Deutsch, ich gebe Gott Recht. Alles, was Gott sagt, stimme ich zu, gebe ihm Recht, unterwerfe mich, leg mich ihn auf den Altar und sag, mach mit mir, was du willst, du hast dir allem Recht und geh diesen Weg. Und das ist die erste Predigt Jesu und das ist die Basis für diesen biblischen Glauben. Und jetzt versteht man auch, warum Paulus in Römer 3 ab 21 klipp und klar sagt, deine Errettung hängt nicht an Werken. Darf ich mal etwas erzähle, das vollkommen schockierend ist. Ich hoffe, dass ich niemand in Nöte bringe, aber ich möchte euch warnen. Ich möchte euch warnen, macht nie Buße, Seelsorge oder seelsorgerliche Praktiken, macht die nie zu einem Götzen. Ich habe mit der Gemeinde zusammengearbeitet. Und etliche dieser Leute sind nachher zu uns in die Gemeinde gekommen. Und wir haben etwas Furchtbares festgestellt im Laufe der Zeit. Von, ich sage es jetzt mal pauschal, ich habe es nicht genau gezählt, aber circa 10 Bekehrungen, von denen waren 9 nicht echt. Und ich habe einen ganz schrecklichen Verdacht, dass die 10. auch nicht echt ist. Es können auch bloß 7 oder 8 gewesen sein, aber pauschal. Also die Masse war falsch. Warum? Diese Leute haben etwas getan, das unserem Bibeltext, was Jakobus sagt, und das vor allem Römer 3 völlig entgegenspricht. Ich lese uns Römer 3 und dann erkläre ich, was da passiert ist. Er sagt, Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Christus Jesus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Da steht übrigens im Griechischen Sühnedeckel, der Sühnedeckel, der Jesus ist der Sühnedeckel der Stiftshütte im Himmel. Ihn hat er als Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben ist. Und dann 28 sagt er, so kommen wir nun dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Wisst ihr, was diese Brüder gemacht haben? In guter Meinung, die haben etwas gemacht und haben lauter falsche Bekehrungen erzeugt. Die haben töricht die Jungfrau erzeugt. Die haben was ganz Einfaches gemacht. Die haben die Buße zu einem Werk gemacht. Die sind hingegangen. Ich war da mal dabei. Und ich war damals ganz, ganz, ganz jung, unbedarft, hatte keine Erfahrung im Reich Gottes. Heute würde ich sie sofort stoppen. Wir sind hingegangen, haben jemanden gekommen, der jetzt durch die Predigt erweckt war und Gott gesucht hat. Dann haben sie den neben sich hingesetzt. Und der Bruder war völlig vorbereitet, der hatte schon einen Block dabei. Dann ist er hingegangen, hat den Block rausgezogen, einen Kugelschreiber. Und dann hat er den alle Sünden bekennen lassen. Wie in der katholischen Beichte. Und selbst intime Dinge, wo für mich nicht einmal in Seelsorge gehört, wo man vor Gott regelt, alles hat er aufgeschrieben. Und wenn dann alles aufgeschrieben war, und das war das Werk, die musstet Buße tun, die musstet bekennen, die musstet das tun. Und wenn sie das getan haben, dann hat man ihnen praktisch gesagt, so, jetzt kannst du an den Herr Jesus glauben, hat es ihnen auch zugesprochen. Und dann sind die Leute rausgekommen und sie sind nicht aus Gnaden gerettet worden. Sie haben nicht das... die Errettung als Gnade geschenkt bekommen. Sie sind nicht im Glaube gekommen, sondern sie sind mit dem Werk der Buße gekommen. Und die Folge davon war, dass die alle, es waren alle falsch. Das hat sich bei uns im Laufe von ungefähr 5 Jahren herausgestellt. Das war so erschütternd, man kann das nicht sagen. Ich musste dann zur Familie heim und sagte zu ihnen, also es tut mir herzlich leid, der Bauersfamilie, 2 ältere Leute, haben gesagt, es tut mir herzlich leid, ihr könnt nicht mehr zum Abendmahl, ihr seid nicht wiedergeboren. Habe es ihnen versucht zu erklären. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben ja ihr Werk getan. Ich bin doch gekommen, ich habe doch Gott alles gebracht. Wisst ihr, ich habe gebracht. Ich bin doch gekommen. Wenn ich komme, muss Gott mich retten. Ja, was muss Gott tun? Gott muss mich gar nicht retten. Sondern wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt und letztendlich der Herr Jesus verklärt und mich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, mich wirklich überführt, dass ich ein Sünder bin und ich komme als armer Sünder, dann empfange ich in der Wiedergeburt das ewige Leben als Gnadegabe, als Geschenk. Aber ich kann das nicht auslösen durch Buße. Ist ja, und von da ist mir nochmal klar geworden, immer Glaube löst Werke aus. Glaube löst Errettung aus. Aber immer der Glaube, nicht den ich habe, sondern der Anfänger und der Vollender, der Herr Jesus, macht es durch den Heiligen Geist. Ich gehe zu ihm, in kindlichem Glauben, dann löst er es aus. Wisst ihr, die Grenzen sind hier ganz fein. Du kannst es manchmal nicht unterscheiden. Bloß, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, diese Erfahrung hat mich schockiert und hat mich vorsichtig gemacht. Ich habe dann später Folgendes gemacht. Zu mir kam ein Mann, ähnlich, wollte, dass ich mit ihm bete, dass er sich bekehrt. Ich habe ihn weggeschickt. Ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf. So war mein Eindruck. Ich habe ihm gesagt, ich erkläre dir jetzt, was Wiedergeburt, was Erlösung ist, was Errettung ist, was Bekehrung ist. Ich erkläre dir den Preis, den das kostet. Ich erkläre dir ganz klar, was das bedeutet. Weil er war ein Mann, der war schon programmiert. Der wäre in der anderen Gemeinde sofort, sagen wir mal, erfolgreich gewesen, Anführungszeichen. Bei anderen Menschen brauchst du das nicht sagen, da musst du nur Jesus predigen und es funktioniert. Aber da war es der Fall, dass er schon programmiert war. Dann habe ich gesagt, geh heim. Geh heim, überleg dir das, bewege es vor Gott und dann komm wieder morgen Abend. Ist über 10 Jahre her, ist bis jetzt nicht gekommen. Steht hier. Ich hätte eine falsche, törichte Jungfrau produziert. Und da müssen wir keusch sein. Da müssen wir geistlich keusch sein. Immer alles von ihm, durch ihm, zu ihm. Er ist der Erfänger und der Vollender des Glaubens. Er wirkt die Werke. Er tut durch den Heiligen Geist alles in mir. Ich gehe nur zu ihm. Ich mache nur die Tür auf. Versteht ihr? Durch Glaube mache ich die Tür auf und er tut es. Ich muss nur stillhalten. Nur, wenn er dann kommt, dann muss der Glaube Jakobus ohne Zweifel sein. Und dann muss der Glaube letztendlich zur Tat werden. Aber das geschieht auch durch den Heiligen Geist. Aber es geschieht, indem mein Herz in der richtigen Haltung ihm gegenüber ist. Wisst ihr, und Paulus geht dann hin im Titusbrief, Kapitel 2, und erklärt es nochmals, was hier für geistliche Hintergründe sich abspielen. Das sind ja Feinheiten, kleine Feinheiten, die man gern überliest. Wisst ihr, ich sage das so oft, weil ich im Endeffekt mich immer wieder erwischt habe, wie ich überlese. Ich habe heute Morgen die Maße der Stiftshütte gelesen. Ist es da wichtig, dass man konzentriert liest? Ja. Ich habe gemerkt, wie ich 2 Verse überlesen habe, dann habe ich gestoppt, bin zurückgegangen und habe die Maße nochmals gelesen. Wie sonst ist das auch drin? 28 Ellen, 7 mal 4, 7 die Zahl Gottes, 4 die Vollzahl. Aha. Da hätte ich nur drüber gelesen. Wisst ihr, Gott honoriert es, wenn wir korrekt sind, wenn wir vor ihm stillhalten, wenn wir ehrlich sind. Und in Titus 2, ab 11, löst er etwas auf. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt sehen. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wisst ihr, und jetzt siehst du plötzlich etwas, jetzt siehst du, er sagt, da gibt es eine Erziehung Gottes. Jetzt sind wir wieder bei der Erziehung, beim Unterbleiben. Es gibt Erziehung Gottes. Wenn ich mich im Herr Jesus auf den Altar lege, dann beginnt er an meinem Herzen zu wirken und nimmt mich in Zucht. Und das Wort Zucht ist natürlich in der deutschen Sprache, da denkt man an die Rute. Also wo ich noch in die Schule ging, hat es zwar die Rute nicht mehr gegeben, aber meine Lehrer haben noch ganz schön geohrfeigt. Die haben noch gehauen, was zu hauen war. Nicht alle, aber ich denke jetzt vor allem an einen. Der war ein Mann, der hat das gekonnt. Da hast du hinterher nicht mehr gewusst, ob du ein oder zwei Köpfe hast, hat er dich geohrfeigt. Der hat dir nicht eine Ohrfeige gegeben, sondern ich habe immer gesagt, der schlägt Dubletten. Er hat also mindestens doppelt geschlagen. Und er sagt, er nimmt uns in Zucht. Und das ist einfach das Wort für, er erzieht mich. Da kommt der Pädagoge her. Er erzieht mich, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, der Herr Jesus wirkt, wenn ich zu ihm komme. Wie macht er das? Ich weiß es nicht. Das ist seine Sache. Die Bibel sagt nur, er tut es. Wie er das tut, das ist seine Sache. Ich lege mich ihm auf den Altar und dann tut er es in mir. Und jetzt sagt die Bibel, dann bist du dieses besondere Eigentum, für den Gott einen Plan hat, dass du eifrig gute Werke tust. Und je mehr du die Haltung einnimmst, je mehr löst er diese Werke aus. Das heißt, eifrig gute Werke zu tun, heißt eifrig ihm auf dem Altar sich zu legen. Wisst ihr, und da kommt jetzt, da ist jede Ehre für einen Menschen weg. Da kannst du nicht sagen, oh, ich habe das fürs Recht Gottes getan, und ich sage, Entschuldigung, du hast gar nichts getan. Alles, was Gott gewirkt hat, hat er getan. Du bist ein unnützer Knecht, du bist ein Werkzeug. Da sind die Leute beleidigt, ist schon klar. Oh. Wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Wir und ich sind ja auch beleidigt, wenn das einer sagt. Wisst ihr, du musst dich ja zuerst innerlich wieder am Heilen nähren, dass du das begreifst. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man auch das versteht, was der Jakobus sagt. Er sagt klipp und klar, Glaube muss Werke wirken. Aber wenn du jetzt das genau untersuchst, dann siehst du, dass diese Werke letztendlich einen Hintergrund haben. Nämlich das Legen auf den Altar. Nämlich im Glaube die Türe zu öffnen, dass der Herr das alles auslösen kann. Und was ist jetzt, wenn ich keine Werke habe? Dann ist das ein ganz sicheres Zeichen, dass ich mich nicht auf den Altar gelegt habe. Das ist ein Zeichen, dass ich nicht im Glauben handle. Das kann dann sein, dass das jemand ist, der ganz rechtgläubig ist, wunderbare Bücher schreibt über das, wer falsch ist und wer recht ist. Kennt ihr das? Gigantische Werke, die ganze Leute fasziniert. Und ich sage, lass mich dein Leben sehen. Lass mich deine Spur sehen, die du gelegt hast. Weil eines ist klar. Wer dem Lamme folgt, wohin es geht, zieht eine Spur hinter sich her. Und das ist die Spur der Werke. Das heißt, lass mich deine Spur sehen und ich sag dir, was du wert bist. Wisst ihr, und wenn du das siehst und der Jakobus so verstehst, dann musst du sagen, oh, dann zählt ja vor Gott nur, was absolut echt ist. Und das Echte muss ich nicht durch Anstrengungen auslösen, sondern ich muss nur kommen wie ein kleines Kind, mich im Herr Jesus auf den Altar legen und alles andere tut er mit durch das Paket, das wir gestern gesehen haben. Wisst ihr, ich habe das einfach gesehen, wenn jemand gehorsam ist und das tut und das akzeptiert, dass sobald du die Tür öffnest für das Wirken des Heiligen Geistes und das Paket angesprochen wird, dann brauchst du zudem nicht sagen, ich muss dich jetzt ein paar Stunden in die Seelsorge nehmen, dass du frei wirst vom Rauchen. Dann nimmt er sein Rauchwerkzeug, wirft es in den Dreckeimer und ist frei. Ist Fakt. Erfahrungswert. Sobald du aber auf die menschliche Ebene gehst, auf die Ebene der Werke, passiert etwas Schreckliches. Selbst wenn der frei wird, wird er nicht echt frei. Und wenn es zur Krise kommt, kommt es zurück. Wie bei den Dämonen, die der Herr Jesus ausgetrieben hat. Diese Finsternismächte kommen dann zurück. Wenn es aber echt ist vor Gott, dann ist er frei. Wisst ihr, das treibt mich an zum Herr Jesus und das treibt mich eh dann runter vom hohen Ross. Ihr kennt ja, was der alte pietistische Vater gesagt hat. Er hat gesagt, herab, du stolzer Pietist, herab musst du ohne jeden Zweifel. Weil Hochmut nicht im Himmel ist, hochmütig ist der Teufel. Das hat er den Leuten gesagt, gell? Und das ist ein darüber Spruch aber er hat recht. Wieso? Wir müssen das sehen. Alles, was ich meint und alles, was Ego meint und alles, was der Herr Jesus verbessern will, das ist letztendlich Hochmut. Ich habe zu den Brüdern gesagt, die gern mit theologischen Formeln um sich werfen, habe ich gesagt, Brüder, passt mal auf. Und da habe ich so eine Diskussion einfach schon formuliert und habe gesagt, es ist so, warum brauche ich eine theologische Formel? Ich habe im Siegerland eine ungeheure, sagen wir mal, wie soll ich sagen, Welle ausgelöst und Ärger bekommen ohne Ende, weil ich eine einzige theologische Formel aufgelöst habe. Und ich habe sie ersetzt durch den Bibeltext und habe gesagt, die Bibel sagt das. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich sage Ihnen immer, hat Gott die Bibel nicht perfekt geschrieben? Ist sie nicht so vor ihm gegeben, dass das, was hier geschrieben steht, die beste Ausdrucksweise ist, ich brauche keine Formeln, ich brauche keine Theologie, ich muss nur lesen, was hier geschrieben steht. Besser kann man es nicht formulieren. Ich kann Gott nicht verbessern. Und so kann ich auch bei den Werken, bei der Hingabe, ich kann Gott nicht verbessern. Ich muss nur zu meinem Jesus kommen, mich auf den Altar legen und er tut es. Der Schlüssel ist er. Er und ich. Wisst ihr, der Jesus sagt im Matthäus 7,16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, du musst nur gucken, was jemand für eine Spur legt. Wisst ihr, ich habe das gelernt, im Reich Gottes reden viele Leute viel. Wenn du anfängst, auf das Reden einzugehen, dann bist du stundenlang in Diskussionen verwickelt. Dann geht Streitereien. Wir werden nachher sehen, wenn Jakobus von der Zunge redet, was er meint. Aber ich sage es einmal vorsichtig. Du musst, wenn du Leute beurteilen willst, auch geistlich, sieh ihre Spur. Ja, dazu musst du sie kennen. Sei nicht voreilig. Jakobus sagt ja in unserem Text, sei langsam zum Reden, langsam zum Zorn, sei aber schnell zum Hören. Das heißt, du musst einfach hören, was die Stimme Gottes sagt. Du musst hören und dir dann zeigen lassen, wo ist die Spur. Und an den Werken, an der Spur siehst du, wo jemand steht. Und jetzt kommt natürlich das Entscheidende. Du wirst ja nicht gerettet oder gehst nicht verloren, wenn das nicht funktioniert, sondern wisst ihr, wo das rauskommt? Und da sagen alle, das ist harmlos. Ich glaube nicht, dass es harmlos ist. Das Preisgericht Jesu Christi. 1. Korinther 3, Abvers 11. Wisst ihr, wenn das, was ich meiner Frau ins Ohr geflüstert habe, was Sünde war, auf die Dächer verkündigt wird und das wird dann vor Gott verhandelt, wenn es nicht durch Jesu Blut gelöscht ist, das ist wichtig, ist das durch Jesu Blut gelöscht, ist es vorbei. Wisst ihr, dann muss ich sagen, dann gibt es ja etwas, wo man zum Beispiel feststellt im Preisgericht, der Karl Hermann hat keine oder wenig Werke. Wisst ihr, wir wollen doch alle beim Preisgericht der Herr Jesus ehren, ihm unsere Krone, ihm unsere Belohnung zurückgeben. Und plötzlich habe ich nichts. Bin nur wie durch Feuer gerettet, das ist doch eine Schande, oder? Das ist die letzte Betrübung eines Gläubigen, bin ich überzeugt. Das ist die letzte Betrübung, bevor es in der Ewigkeit keine Betrübung mehr gibt. Das Preisgericht wird feststellen, was ich für Werke und Früchte hatte. Von daher nehme ich es ganz, ganz ernst. Und jetzt sagt natürlich Galater, Paulus formuliert es anders wie der Jakobus. Wisst ihr, Jakobus sagt nur, Glaube wirkt Werke aus, keine Werke, kein Glaube, zack. Aber der Paulus formuliert es anders. Er sagt in Galater 6, 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und da steht im Griechischen hinein und heraus. Da steht also, wer hinein in sein Fleisch sät, wird heraus aus seinem Fleisch das kriegen. Wer hinein in den Geist sät, wird aus dem Geist das Gute kriegen. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wo sähe ich? Das sähen die Leute ja gar nicht. Ich kann mein Leben hingeben. 1. Korinther 13 sagt, du kannst dein Leben hingeben. Wenn du keine Liebe hast, dann ist es, wie wenn du nichts gemacht hättest. Ich kann mich vollkommen fürs Reich Gottes verzehren. Ich kann mich hingeben im Dienst für den Herrn, vollkommen zerstören. Und es kam nicht von ihm, sondern von mir. Dann ist es nichts. Wie nichts. Versteht ihr? Was für ein Erschrecken. Ich habe jetzt erlebt, wie ein alter Bruder, der viel im Reich Gottes gedient hat, wie der im Alter vor Gott demaskiert wurde. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe so etwas Schreckliches überhaupt noch nie gesehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Plötzlich ist ein Mann, an dem alle hochgesehen haben, stürzt wie ein Denkmal, das man umgestürzt hat, zu Boden. Das ist alles kaputt. Plötzlich kamen die Dinge raus, die er selber angezettelt hat. Plötzlich kamen die Sünde raus. Plötzlich kam Betrug raus. Da kam alles raus. Wir waren alle schockiert. Wo kam das her? Er hat getan und hat geglaubt mit der Hilfe Jesu. Aber in Wirklichkeit gehe ich zum Herr Jesus und er tut es durch mich. Wo ich krank war, kam ein Bruder, der hat mir den besten Satz gesagt in der ganzen Krankheit. Da kriegst du ja viel Trost und ist alles wunderbar. Aber der hat was ganz Entscheidendes gesagt. Der hat gesagt, weißt du, Karl Hermann, du liegst jetzt hier. Ich lag 9 Monate wie ein Brett. Und das ist für mich nicht so ganz einfach, wie ein Brett zu liegen. Aber es ging gut. Dann sagt er zu mir, weißt du, wenn der Meister, der Virtuose, wenn der beginnt zu spielen, dann ergreift er die Geige, legt sie sich an den Hals und beginnt wunderbar zu spielen und löst herrliche Dinge aus. Sagt, so ist der Herr Jesus. Er nimmt das Instrument, sein Werkzeug, und dann wirkt er durch das Werkzeug Dinge, die du gar nicht kannst. Er sagt, wenn aber der Meister beschließt, dass er die Geige in die Ecke stellt, dann musst du es akzeptieren. Er sagt, du stehst jetzt in der Ecke. Nicht du kannst sagen, jetzt will ich schnell gesund werden, um zu dienen, sondern du musst warten, bis der Meister spricht. Darf ich noch was sagen zum Haus Sonnenblick? Das hat eine Rolle gespielt, das weiß der Reinhold gar nicht. Das Haus Sonnenblick hat eine Rolle gespielt. Ich war bis Mitte, Ende Dezember, war ich so schwach und ich hätte am 27. Dezember hier antreten müssen, dass meine Frau noch eine Woche vorher sagt, du bist verrückt, du kannst doch nicht gehen. Also ich hatte es schöner formuliert, das ist jetzt eher mein Sprachschatz. Sie hat auf jeden Fall zu mir gesagt, du kannst doch da nicht gehen, das geht nicht. Aber mir ist was passiert. Ich lag hier und war plötzlich bereit, weil ich ja ausgeschaltet war, ich bin ein Werkzeug Jesu Christi. Was denkt ihr, wie viel ich Anfrage und Dienste abgesagt habe? Alles abgesagt. Und plötzlich beginnt in meinem Geist, obwohl mein Verstand mir sagt, das geht gar nicht, kommt plötzlich eine Gewissheit in meiner Seele. Ich kann das nicht erklären, wie das der Herr Jesus gemacht hat. Kam eine Gewissheit, geh am 27. ins Haus Sonnenblick. 16 Vorträge in meinem Zustand. Die Frau sagte, geht doch nicht. Die ihr da wart, ich war selber baff. Ich bin da vorgestanden und ich bin jeden Tag stabiler geworden. Es war, wie wenn ich nie was gehabt hätte. Ich habe keine Beschwerde gehabt, gar nichts. Ich hatte die Substanz, war alles da. Wisst ihr aber, jetzt kommt der Unterschied. Wäre ich irgendwo hingegangen, wo der Herr nicht gesagt hätte, geh hin. Wisst ihr, das ist immer das Gleiche. Ich lege mich ihm auf den Altar und der schickt mich fort. Wäre ich von mir ausgegangen, hätte gesagt, ja, der andere Termin ist mir wichtig. Und wäre dorthin gegangen, dann wäre ich zu Schanden geworden. Versteht ihr? Der Herr löst aus. Er löst Dienste aus, er löst Werke aus, er löst alles aus. Und meine ganze Aufgabe ist ganz primitiv und einfach. Ich habe nur die Aufgabe, mit ihm in Ordnung zu sein, mich ihm auf den Altar zu legen und zu sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich gebe mich ihm hin und warte, bis er schickt. Ich lege mich ihm hin und warte, bis er ein Werk auslöst. Guckt, mir ist was passiert. Ich hatte eine Kundin, Juwelierin, steinreiche Frau. Eine Frau, ich habe dann rausgekriegt, sie war Neuapostolin. Und ich habe gewusst, sie ist Krebs-Endstadium. Und plötzlich wurde es in meinem Geist, als ich mich immer Jesus auch im Gebet genähert habe, kam die Gewissheit, du musst diese Frau besuchen. Habe ich gesagt, ja, ich bin gehorsam. Aber jetzt im Geschäft, das war jetzt ungünstig und ich habe jetzt keine Zeit. Und habe ich gesagt, ja, Herr, morgen gehe ich, morgen Mittag, in der Mittagspause. Der Heilige Geist hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe keine Ruhe gefunden. Ich bin abrupt aufgestanden an diesem Tag, bin ins Krankenhaus marschiert, das ist vielleicht 700-800 Meter weg. Bin ins Krankenhaus, bin ins Krankenzimmer zu der Frau, habe mit ihr geredet. Ich kam als Bankmann. Nach kurzer Zeit sagt sie zu mir, Sie sind anders. Dann sage ich, ja, ich bin gläubig. Dann konnte ich ihr vom Evangelium, vom Herrn Jesus erzählen. Ich habe ihr aber Traktat mitgebracht, hatte ich alles dabei. Ich habe ihr dann alles nochmal das Evangelium erklären können und es war wunderbar. Und die Frau war frisch und fröhlich und es war schön. Ich bin ganz befriedigt heimgegangen. Am anderen Tag habe ich angerufen, gleich morgens, und wollte wissen, wie es ihr geht. Und dann sagt die Schwester, sie ist gestorben heute Nacht. Versteht ihr? Wenn ich jetzt nicht warte, wenn er mich sendet, wenn er mich sendet und ich gehe nicht, mache ich etwas kaputt. Wenn er mich nicht sendet und ich mache etwas, dann bin ich wie in Jeremia 23, wie ein falscher Prophet, weil ich aus dem eigenen Herzen handle. Versteht ihr? Und das meint der Jakobus. Er meint, echter Glaube wirkt echtes Tun, echte Werke. Der echte Glaube, der am Herrn Jesus auf dem Altar liegt, der wartet, der ihn ehrt, löst das Richtige aus. Und das ist, glaube ich, der Sinn von diesen ganzen Abhandlungen, die er auch sagt. Und das muss man natürlich sehen. In 2. Korinther 1, ab Vers 18 bis 21, erklärt er nochmals etwas und sagt, du brauchst dir keine Gedanken machen, dass das alles funktioniert. Und zwar, da steht eine der größten Aussagen in der gesamten Heiligen Schrift. Ich lese uns das. Da heißt es in 18, doch Gott ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lobe durch uns. Das heißt, ist alles bezahlt. Das Blut Jesu hat alles bezahlt. Jede Geisteswirkung, jede Tat, jedes Werk ist alles bezahlt. Du bist nur noch wie ein Paketbote, der das ausliefert. Mehr bist du nicht. Du bist nur ein Bote. Er hat alles getan. Und jetzt musst du nur kommen. Du brauchst dir keine Gedanken machen, ob du fähig bist. Interessiert kein Mensch. Deine Fähigkeit ist uninteressant. Ich frage doch den Postbote nicht, bist du fähig, mir ein Paket zu bringen? So, und der kommt zu mir, klingelt, ich nehme das Paket und bin dankbar. Und so ist es beim Herrn Jesus. Er drückt mir als Bote das Paket in die Hand und sagt, bring es dem. Aber ich brauche keine Fähigkeit, das Paket wegzutragen. Ich brauche bloß eins. Ich muss offene Ohren haben. Was sagt der Herr? Der höre, was der Geist in der Gemeinde sagt. Wenn der Jesus mir sagt, so, jetzt, nachdem ich mich ihm auf der Altar lege, jetzt geh. Dann muss ich nur gehen. Aber die Fähigkeit, alles, was ich habe, wirkt er. Ich brauche nichts machen. Wisst ihr, was das Schöne ist bei allen diesen Ausführungen? Es gibt keine Ausrede. Wisst ihr, ich bin ein Mann der Ausrede. Meine Frau sagt immer, du hast immer ein Schlupfloch, wo du durchgehst. Sie sagt, jetzt hast du schon wieder eine Ausrede gehabt. Sie hat leider recht. Das ist mein Charakter. Aber ich habe gelernt, vor Gott in Christus stillzuhalten und keine Ausrede mehr zu gebrauchen. Wisst ihr, jetzt habe ich keine Ausrede. Wisst ihr, was wir jetzt tun müssen? Wir müssen nur glaubensmäßig richtig handeln, dann werden wir die Werke tun. Wenn wir glaubensmäßig richtig handeln, was der Jakobus ja fordert, dann werde ich nicht nur die Werke tun, sondern dann werde ich auch meinen Dienst vollführen. Dann wird der Herr durch mich Dinge tun können, die mir unvorstellbar sind. Und das Tolle ist, meine Fähigkeiten sind vollkommen uninteressant. Ich bin der Revisionsleiter der Schlachterbibel geworden. Das ist ein Witz. Ich bin ein Banker von Beruf. Ich habe mir mal, wegen der Kämpfe mit der Pfingstbewegung, habe ich mir Altgriechisch angeeignet. Aber ich habe mir das so angeeignet, dass ich sagen muss, naja, ich halt ein Laie. Und ein Laie heißt im Griechischen Idiotis. Und ich kann alles gucken und so, aber ich bin kein Spezialist. Die Qualifikation als Revisionsleiter so eines Werkes, das ist undenkbar. Die waren alle überzeugt. Am Schluss kommt der große Heinrich von Siebenthal, der große Professor, wir haben alle Angst gehabt, der zerreißt uns und sagt, es ist alles wunderbar. Außer Rezeptus, den hat er natürlich nicht gewollt, unseren Text. Versteht ihr? Gott fragt nicht, ob du fähig bist, sondern Gott fragt, ob du willig bist. Nicht fähig, willig. Und dann wirkt Gott durch dich Dinge, die du gar nicht kannst. Und wer hat dann die Ehre? Er. Niemand darf ihm die Ehre stehlen. Wir haben heute Morgen gelesen, Psalm 115. Nicht uns, sondern deinem Namen sei die Ehre. Und das ist genau das, was der Jakobus mit einem Stichwort sagt. Glaube wirkt Werke. Sobald die Werke hervorkommen, sobald der Dienst hervorbricht, sobald die Wirkungen des Heiligen Geistes durch dich sichtbar werden und die Leute kennen dich, dann wissen sie, das bist nicht du. Das ist er. Und dann ist unsere Aufgabe hinzuweisen, er hat es getan. Er hat es ausgelöst, nicht ich. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an, wir beugen unsere Knie vor dir. Du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Du hast dieses Paket mit den ganzen Geisteswirkungen in uns hineingelegt. Und wenn wir in kindlichem Glauben diese Tür des Glaubens öffnen, dann tust du Gewaltiges in unseren Herzen. Niemand ist zu klein, niemand ist zu unfähig, niemand ist zu unbedeutend, dass du nicht große Dinge durch ihn tun könntest. Du wartest nur darauf, dass wir uns dir auf den Altar legen. Sie gaben sich hin, zuerst dir, und dann den Menschen durch deinen Willen. Jetzt gib uns geöffnete Augen, geöffnete Ohren, dass wir dieses Prinzip, das auch der Jakobus uns so telegrammstilartig zeigt, dass wahrer Glaube immer diese Wirkung hat. Gib uns einfach den Glauben, dass die Wirkungen da sind. Und lass uns nicht vom Saum deines Kleides weichen, sondern lass es sein, so wie der befreite Gadarener dann sagte, er saß zu den Füßen Jesu und bat, dass er bei dir bleiben durfte. Lass uns zu deinen Füßen sitzen und bei dir bleiben. Lass uns dir auf dem Altar liegen, dass du mit uns wirklich wirken kannst, was du wirken willst. Wir beten dich dafür an. Amen.